Guten Morgen, ihr kleine Schar. Geht's euch gut? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, schon an den Terminen, die hier vorne sind. Das Jahr 2012 geht so langsam zu Ende. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, so am Jahresende, ob ihr da auch so ein bisschen melancholisch werdet. Ja, das Jahr ist wieder so schnell vorbeigegangen. Was hat sich eigentlich verändert in meinem Leben? Ist das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich das gemacht oder nicht? Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus mit so Vorsätzen, so an Silvester? Also nächstes Jahr wird alles besser. Oder gehört ihr schon zu denen, die sagen, Vorsätze? Nee, es frustriert mich nur, weil ich das sowieso nicht erreiche. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? So eine Zäsur mal zu machen, zu sagen, okay, hier ist jetzt mal so ein Schnitt. Und da überprüfe ich einfach mal, was habe ich denn erreicht von meinen Zielen? In der Wirtschaft nennt man das, glaube ich, weiß nicht, Controlling oder so, kann das sein? Controlling? Genau. Einfach mal zu fragen, bin ich meinem Ziel näher gekommen? Meine Frage heute Morgen an dich, was ist denn dein Ziel? Dein Ziel für 2013? Was ist dein Ziel? Der eine wird vielleicht sagen, ja, oh, ich will körperlich fitter werden. Ne? Schön schwammig. Der andere ist vielleicht konkreter und sagt, okay, 10 Kilo abnehmen. Ja, das ist mein Ziel. Eine Frau träumt vielleicht von Maßen 60, 90, 60. Keine Ahnung. Darf ich den Witz auch mitkriegen? Beruflich, ja, ich will Karriere machen, eine Position höher mit dem entsprechenden Geld dazu, das wäre schon nicht schlecht. Oder ist mir eigentlich egal, wo das Geld herkommt, ich will nächstes Jahr 10.000 Euro mehr verdienen. Freizeit, der Traumurlaub ist schon längst jetzt mal angesagt. Ja, also 2013 soll es einfach passieren. Oder der ein oder andere will vielleicht einen Segelschein machen oder was auch immer. Beziehungsmäßig, endlich soll mal mein Lebenspartner hier auf der Bühne erscheinen, ja. Geistlich, ja. Also, 2013 werde ich es schaffen, jeden Tag meine stille Zeit zu machen. Oder, ja, ich werde den schönsten Dienst in der Gemeinde anstreben. Kindergottesdienst machen zum Beispiel. Nein? Doch, ist schön, wirklich. Oder vielleicht Diakon werden oder was auch immer. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man ein Ziel hat? Kennt ihr Menschen, die kein Ziel haben? Die sind irgendwie unzufrieden. Warum? Ja, sie kommen ja auch nie an. Es ist wichtig, ein Ziel zu haben, weil je älter man wird, wird man feststellen, auch die Ressourcen sind einfach begrenzt. Und das ist wichtig, für was tue ich denn meine Kraft einsetzen? Für was setze ich mein Geld ein und so manche Nerven? Was ist eigentlich das Ziel eines Christen? Was will der Christ? Oder darf ich dich persönlich fragen, wenn du schon Christ bist, was willst du als Christ? Gehen wir mal ein bisschen weiter als 2013. Was willst du am Ende deines Lebens erreicht haben? Was ist dein Ziel? Oder die Frage anders gestellt, und es soll jetzt wirklich nicht makaber klingen, sondern das meine ich ernst. Was soll denn mal auf deinem Grabstein stehen? Das habe ich mal mit meinen Jugendlichen gemacht. Ganz interessant. Also nicht nur Geburtstag und Todesdatum. Früher hat ja immer noch ein bisschen mehr drauf gestanden wie heute. Was soll denn einmal auf deinem Grabstein stehen? Ich bin jetzt mal ein bisschen fies. Beispiel, hier ruht Matthias Mustermann, sein Leben war Arbeit, seine Familie die Firma. Traurig, oder? Möchte ich nicht, dass auf meinem Grabstein steht. Was soll da mal stehen? Was ist mein Ziel? Ich habe mal ein Seminar mitgemacht. Und da sollten wir am Ende so eine Collage machen. Über das Leben, meine Vision des Lebens. Also ich breite es jetzt nicht hier aus, weil das ist schon auch intim irgendwo. Aber ich zeige euch mal die Spitze. Könnt ihr das erkennen? Da ist der Himmel. Da ist eine Sonne, Licht, das ewige Licht. Und was steht drunter? Da steht Himmel, zu Hause bei Gott. Das ist für mich mein persönliches Endziel. Dieses Tor steht auch nicht umsonst hier. Soll ein bisschen darauf hinweisen. Mein Zuhause bei Gott. Meine Ewigkeit bei Gott. Die Frage ist doch, wie kommen wir dahin? Als Christ wissen wir das doch ganz genau, oder? Also erstmal darf ich oder muss ich oder kann ich erkennen, ich bin ein sündiger Mensch. Ich laufe am Ziel Gottes vorbei. Sündenerkenntnis nennt man das auch. Und dann kehre ich um. Alter Begriff, ich tue Buße, bitte Gott um Vergebung. Und dann passiert das, was in Apostelgeschichte 2, Vers 21 steht. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Sündenerkenntnis, Umkehr, wir werden wiedergeboren und wir werden Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes haben wir das Wohnrecht im Haus des Vaters, oder? Im Himmel. Das ist unsere Eintrittskarte in den Himmel. Zu Englisch Ticket to Heaven. Ist doch cool. Aber wenn ich so in meine Bibel hineinschaue, da bin ich auf ein paar Verse gestoßen, die mich etwas beunruhigt haben, muss ich ehrlich sagen. Und die habe ich auch gerne überlesen, weil ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat es mir Angst gemacht, Unsicherheit. Da hört es sich nämlich so an, als werden es doch nicht alle schaffen, die mal angefangen haben. Diese Verse stammen aus der Bergpredigt, im 7. Kapitel, und da stehen ja ganz wichtige Sachen drin. Kennt ihr alle, zum Beispiel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werde. Oder der berühmte Vergleich mit der Sünde und dem Splitter, beziehungsweise mit dem Balken im Auge steht in diesem Kapitel. Oder dieser Begriff, dieses Sprichwort, die Perle vor die Schweine werfen, ja, steht auch im 7. Kapitel. Oder bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. In diesem Kapitel befindet sich auch die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also lauter wichtige Sachen. Oder auch geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und in diesem 7. Kapitel stehen jetzt folgende Verse, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Was machen solche Verse mit dir? Wir haben doch immer gedacht, allein der Glaube rettet uns. Und wir haben doch gelernt, wenn du dein Herz Jesus gibst, dann wirst du errettet werden. Und jetzt diese Worte. Wie kann denn das mit dem Evangelium der Gnade übereinstimmen? Was sind das für Leute, zu denen Jesus das einmal sagen wird? Sind das nicht auch Nachfolger Jesu? Sie reden doch auch so. Sind das auch nicht Glaubende? Sie haben im Namen Jesus, und es wird hier dreimal betont, Wunderwerke getan. Boah, Wunderwerke! Würde ich mir viel mehr wünschen, das auch mitzuerleben. Und das haben diese Menschen erlebt. Und dennoch stößt sie Jesus ab und sagt, ich kenne euch nicht. Wie würden wir uns denn verhalten oder was würden wir denn denken, wenn hier ständig Prophetien wären, Wunderwerke ohne Ende, Heilungen ohne Ende? Würden wir dann nicht auch denken, boah, ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt wissen wir wirklich, Gott ist auf unserer Seite. Und Gott ohne Zweifel möchte wirklich, dass diese übernatürlichen Dinge passieren. Aber ich glaube, dass Gott auch eine andere Bewertung hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, als Jesus seine Jünger hinausschickt, immer zwei zu zweit. Das war die erste Heilungs- und Befreiungsevangelisation für die Jünger ohne Jesus. Und sie waren ganz begeistert, als sie zurückgekommen sind. Im Namen Jesus haben sie Bindungen gelöst. Da waren Heilungen da. Kann man da noch zweifeln, dass Gott nicht mit ihnen ist oder dass er sie nicht kennt? Und Jesus rückt sie zurecht, als sie voller Freude und Enthusiasmus da zurückgekommen sind und sagt, Leute, es kommt hier nicht in erster Linie auf diese übernatürlichen Manifestationen an, obwohl die wichtig sind, sondern es kommt darauf an, dass ihr im Buch des Lebens steht. Lukas 10, Vers 20 steht, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. So rein gefühlsmäßig würde ich sagen, wenn Macht und Wundertaten keine offensichtlichen Zeichen dafür sind, ja was denn dann? Was ist unser Ticket hier in dieses Himmelstor? Spätestens seit Luther, da wissen wir ja, der Glaube allein rettet. Und selbst unser frommes Tun rettet uns nicht. Selbst unsere fromme Leistung rettet uns nicht. Alleine der Glaube oder Vertrauen. Vertrauen nicht in die Wirtschaft, Vertrauen nicht ins Wachstum, Vertrauen nicht in unser Sozialsystem, sondern Vertrauen an Jesus Christus, unseren Retter. Vertrauen heißt aber auch nicht, dass wir nur Däumchen drehen und nichts mehr tun. Vertrauen impliziert auch aktiv zu werden. Im Jakobusbrief steht es geschrieben. Das ist zufällig auch die Tageslosung von heute. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und im Kapitel 7 steht ja auch dieses Gleichnis mit diesem Bau des Hauses auf Sand bzw. auf Fels. Das verdeutlicht das. Weiter im Jakobusbrief. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Jesus möchte, dass wir glauben. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Glauben, dass wir Kinder Gottes sind und dass er uns alles gibt, was wir brauchen in diesem Leben. Jesus möchte aber auch, dass aus diesem Glauben heraus Handlungen passieren. Dass aus diesem Glauben Handlungen folgen. Und doch glaube ich, dass Jesus noch etwas anderes möchte. Und das ist für mich die wichtigste Botschaft, die aus diesen drei Versen kommen. Niemals unabhängig von ihm und dem Vater zu leben und zu handeln. Niemals unabhängig von ihm und vom Vater zu leben und zu handeln. Jesus macht es in diesen paar Versen erschreckend klar. Wir können fromme Dinge tun. Ja, wir können sogar vollmächtig sein. Ich frage mich zwar, wie das funktioniert, weil Jesus ja auch mal gesagt hat, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Aber scheinbar ging das irgendwie, ja, dass allein der Name Jesus so eine Kraft hatte oder hat, dass Dinge übernatürlich passieren. Und dennoch, wir können fromme Dinge tun, wie Jesus es tat, und trotzdem keine Beziehung zu ihm haben. Ich kenne dich nicht. Wie schrecklich. Wie schrecklich ist es, diese Vorstellung, da an diesem Himmelstor anzukommen und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Wie kann das passieren? Ich glaube, dass es nur passieren kann, wenn wir ein Leben in eigenen Willen führen, wenn wir nicht nach Gottes Willen fragen. Und Jesus fordert uns hier klar auf, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und wenn Jesus etwas sagt, dann hat er das auch vorgemacht. Als Jesus im Garten Gethsemane war, da hat er gekämpft. Da hat er mit sich und mit Gott gerungen. Und er sprach, weil er wusste, was für Leiden auf ihn zukommen. Und da war Jesus ganz Mensch gewesen. Er wusste, was auf ihn zukommt, und er sprach zu seinem Vater: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Und damit zeigt Jesus, dass er sich den Leiden voll bewusst war, die vor ihm standen. Und ich glaube, wie jeder gesunde Mensch wollte er nicht leiden. Und wie reagiert Jesus letztendlich dann darauf? Und es kommt der berühmte Satz: Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, Vater. Nicht mein Wille ist maßgeblich. Nicht unser Wille ist maßgeblich, sondern der Wille des Vaters. Und das hören wir ja in unserer selbstbestimmten Gesellschaft ja gar nicht so gerne. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Jesus hat auch mal gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Jesus möchte keine Lippenbekenntnisse. Er möchte nicht, Herr, Herr, du bist mein Allerbester, sondern ich glaube, er möchte, Herr, Herr, ja, du bist mein Allerbester und ich tue mein Allerbestes für dich. Keine Lippenbekenntnisse, sondern echte Nachfolge. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, und vielleicht könnt ihr das mitspüren, dieser Anspruch Jesu an mich oder an uns alle überfordert uns doch, oder? Diese hundertprozentige Nachfolge, da kann man schon Angst kriegen. Wo würde das denn hinführen, wenn ich das wirklich machen würde? Die hundertprozentige Nachfolge. Ja, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Egal, wo du mich hinschickst. Da kommen ja diese Urängste wieder vor. Oh Herr, schick mich nicht nach Afrika. Oder was auch immer. Doch dieser Vers 21, so bedrückend er vielleicht auch erscheint, hat für mich eine ganz wichtige Botschaft. Hier heißt es nämlich nicht, den Willen Gottes zu tun, das ist vielleicht eine Nuance, aber trotzdem. Hier heißt es nicht, den Willen Gottes zu tun, sondern den Willen des Vaters. Und ich glaube, da ist ein Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Gott und dem Vater? Der Vater drückt, sage ich jetzt mal, mehr Beziehung und Nähe aus. Aus dieser Vaterbeziehung hat Jesus seine Kraft gezogen. Aus dieser Vaterbeziehung, das war das Zentrum seines Lebens. Und aus dieser Vaterbeziehung heraus hat er agiert und gehandelt. Er hat alles mit dem Vater abgesprochen. Und da gab es nichts, was er irgendwie eigenmächtig getan hatte. Da gab es nichts, was den Vater betrübt hat, weil er ständig mit ihm im Kontakt war und weil er ihn liebte, weil er ihn kannte. Und Jesus erkannte die Gebote. Jesus erkannte den Heiligen Geist. Er kannte den Vater und der Vater kannte ihn. Können wir das von unserem Leben sagen? Jesus kennt mich. Und ich kenne Jesus. Und da fällt mir dieses Begriff ein, was bei Adam und Eva schon vorkommt. Adam erkannte Eva. Dieses Kennen. Das ist die intimste Gemeinschaft, die zwei Personen haben können. Kenne ich den Vater? Kennt der Vater mich? Ich möchte dich einfach ermutigen, ja, schon fast dazu drängen, alles zu tun, damit du irgendwann mal vor dieser Himmelstür stehst und nicht abgewiesen wirst, weil du vielleicht den Willen des Vaters verpasst hast. Ich möchte dich dazu ermutigen, alles zu tun, um deine Beziehung zum himmlischen Vater zu stärken, aufzubauen und vor allem darin zu bleiben. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir es lernen, uns zu dieser grundsätzlichen Einstellung durchzuringen. Und ich glaube, das ist immer wieder ein Kampf, genauso wie es bei Jesus auch ein Kampf war. Immer wieder durchzuringen zu diesem Satz, ja, ich will deinen Willen tun, Vater. Deinen Willen tun, auch wenn meine Bedürfnisse nicht, Klammer auf, sofort, Klammer zu, gestillt werden. Ich will den Vater, den Willen des Vaters gerne tun, auch wenn ich vielleicht andere Wege gehen würde, weil sie leichter sind, weil sie kürzer sind, weil sie angenehmer sind, weil sie vielleicht für unser Denken logischer sind. Ich will den Vater, den Willen des Vaters tun, auch wenn ich einiges nicht verstehe, was passiert. Und ich möchte uns alle ermutigen, den Blick ein Stück abzuwenden, ja, von unseren irdischen Zielen. All das, was wir am Anfang so gesammelt hatten, ist bestimmt nicht schlecht, ja. Aber ist es die Hauptsache? Ich möchte uns dazu ermutigen, hin zu den himmlischen Zielen unser Blick zu wenden. Unsere Welt hier mit himmlischen Augen zu sehen. Auf was kommt es denn wirklich an? Wenn ich mich streite, dann ist es so, als wenn ich da so eine Brille aufsetze. Ich habe eine Brille. Ich nenne die mal Ego-Brille. Letztens habe ich mich wieder gestritten mit meiner Frau. Ich muss es zugeben. Es ging um Wurst. Mein erster Streit, da ging es um Rouladen. Also irgendwie haben wir es da. Okay. Der Streit ging natürlich tiefer. Es ging natürlich nicht nur um Wurst, sondern na egal. Wenn ich mich streite, dann setze ich so eine Ego-Brille mir auf. Und dann geht es doch nur um meinen Willen, da geht es um mein Recht, da geht es um meine Bedürfnisse. Ich denke, dass der Wunsch Jesu ist, dass wir seine himmlische Brille aufsetzen. Nicht unsere Maßstäbe sind doch wichtig, nicht die Maßstäbe, die die Welt setzt, was du alles haben musst, alles kaufen musst, alles brauchst, sondern Jesu Maßstäbe. Und ich bin froh über die Jahreslosung von 2013. Hebräer 13, 14 steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Warum gefällt mir das? Weil sie auf die andere Welt hinweist. Und diese andere Welt, diese himmlische Welt, ist genauso real wie das, was wir jetzt mit unseren Sinnen hier wahrnehmen können. Und die Maßstäbe dieser Welt, das sind die eigentlichen und wichtigen. Und wenn wir einst in dieser Welt nach unserem letzten Atemzug da angekommen sind, dann wird das, was hier so wichtig war, auf einmal so unwichtig. All die äußerlichen Dinge, unser Wollen, unsere Maßstäbe, alles nicht mehr so wichtig. Und das Einzige, worauf es dann ankommt, ist die Reaktion Jesu, wenn er hier an diesem Tor steht. Und so stelle ich mir das vor. Und ich wünsche mir für mich und für euch alle, dass Gott es mit uns schafft, dass er uns vorbereitet auf diese Stunde, wenn wir dann davor stehen. Und mein Traum ist, ich glaube, ich habe es mehr als einmal schon mal hier erwähnt, mein Traum ist es dann, hier zu stehen und Jesus empfängt mich mit offenen Armen und sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hin in die Freude deines Herrn. Das soll unser Ziel sein. Dieses Lob am Schluss unseres Lebens, am Anfang eines neuen Lebens, Lasst uns das eigentliche Ziel niemals aus den Augen verlieren und jetzt gerade am Jahreswechsel das neu in den Fokus nehmen. Um was geht's eigentlich? Das Ziel ist das ewige Leben. Das Ziel ist der Himmel. Das Ziel ist, irgendwann mal hier durchzugehen. Und danach dürfen wir beurteilen, was hier abgeht. sage ich was Gefährliches. Nicht die Schulnoten sind das Wichtigste. Nicht meine Karriere ist das Wichtigste. Nicht, dass ich 3 Häuser gebaut habe, ist das Wichtigste. Nee. Dass Jesus irgendwann mal hier steht und sagt, du guter und treuer Knecht, du hast den Willen des Vaters getan, du hast auf mich gehört, du hast mich geliebt. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Das ist das Ziel unseres Lebens. Ich wünsche mir für uns, für das Jahr 2013, dass wir immer mehr in diese Übereinstimmung mit Gottes Willen, mit dem Willen des Vaters kommen. Ich wünsche mir für 2013, dass wir lernen, diese himmlische Brille immer öfters aufzusetzen und zu benutzen. Und das ist keine rosarote Brille, die uns irgendwie was verdreht, ja, die Realität verdreht, sondern das ist eine Realität, die jetzt schon auch existiert. Die Realität des Himmels. Und ich wünsche mir für das Jahr 2013, dass unsere Beziehung zum himmlischen Vater so stark wird wie noch nie. Amen.